Klein, aber hart.
Und da sind wir alle wieder. Alle da?
Alle da. Also wenn ich alle bin, bin ich da.
Ja, ja. Wir sind auch schon wieder alle, weil es ist Freitag heute. Freitag, der 14. Januar im Jahr 2022. Wir kommen gerade so aus der Sendung rausgestolpert alle. Ja.
Jo.
Und das sind wir natürlich immer ein bisschen alle, weil wir geben ja jeden Morgen. Wir machen ja eine kleine Morgensendung. Müssen wir vielleicht mal für alle Podder, die jetzt von ein bisschen weiter weg zuhören, kurz erläutern. Wir machen ja eine kleine Morgensendung in Sachsen. Der Michael Klein jetzt wieder live zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen.
Hallo, guten Tag. Ja,
aus dem schönen Neandertal, da, also aus der Gegend dort zumindest.
Ja. Richtig, genau. Zwischen Düsseldorf und Wuppertal, um es mal für den Rest der Welt zu sortieren. Ist ja lustig, ne, dass alle den Neandertaler kennen, aber man nie weiß, wo kommt dieses Wort eigentlich her.
Ja, und jetzt wisst ihr wenigstens, wie er klingt, der Neandertaler.
Ja. Das erklärt vieles. Ne?
Ja. Kannst du mal was sagen? Irgendwie?
Uga.
Wieso? Aber die waren doch behaart und so. Neandertaler waren das nicht so.
Ich achte halt auf mich und rasiere häufig.
Ja, stimmt. Michael rasiert halt. Ja, die waren doch ein bisschen kleiner als der Homo sapiens, also so 1,60 rum etwa. Und hatten so ein bisschen so einen gebeugten Gang noch. Also hatten schon den aufrechten Gang, aber waren so in den Knien noch ein bisschen gebeugt. Ich hatte mir heute Morgen, weil das Thema aufgekommen ist, Fotografien von den Neandertalern gibt es nicht mehr. Die sind ja vor etwa 30.000 Jahren wohl von der Bildfläche verschwunden.
Ja, wir haben sie alle noch ein bisschen drin, ne? So unser Genmaterial ist ja, ich glaube, ein paar Prozentpunkte sind noch mit dabei.
Ja, haben sich Wissenschaftler lange drüber gestritten, ob wir was von denen haben oder nicht, weil da gibt's ja widerstreitende Theorien. Ich habe ja schon im letzten Podcast kurz auf das Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit hingewiesen. Und da wird es nochmal sehr ausführlich erläutert. Also es gab lange die Theorie, dass wir uns so quasi immer so Stufe für Stufe von unseren Vorläufern aus weiterentwickelt hätten, genetisch. Und dann gab's eben wieder die Theorie, dass es hieß, nee, der Homo sapiens ist eine völlig separate Linie und hat quasi alle anderen ausgerottet oder die sind von alleine ausgestorben und der Homo sapiens hatte quasi mit den Neandertalern nie was zu tun. Aber das ist ja jetzt auch wieder widerlegt, nicht wahr? Also das heißt, jetzt haben wir wohl tatsächlich den wissenschaftlichen Fakt zu berücksichtigen, dass ein paar Gene vom Neandertaler in uns drin stecken.
Die haben wohl teilweise auch parallel gelebt, also
richtig,
genau. In den gleichen Regionen und haben auch miteinander sagen wir,
kopuliert.
Wenn damals in der Höhle nichts im Fernsehen lief, dann haben sie auch mal andere Sachen gemacht, ja.
Richtig, genau. Mhm. Aber wie gesagt, die Homo sapiens, der Homo sapiens hat sich ja irgendwann dann auf den Weg gemacht von Ostafrika aus und hat geguckt, so gucke ich mal auf die arabische Halbinsel, wie es da so aussieht. Von dort aus war es ja dann kein allzu weiter Weg mehr, so nach Eurasien quasi. Und tatsächlich, alles, was sich ihnen dann in den Weg gestellt hat, haben die dann wohl mehr oder weniger platt gemacht. Ja. Also sagen die Theorien so hundertprozentig genau, weiß man das nicht. Aber zwischendurch ist es schon auch immer zu Annäherungen gekommen.
Ich muss dann an der Stelle jetzt auch wirklich Werbung machen für die Heimat. Also das Neandertal kann man ja auch besuchen, da kann man auch gucken. Wobei es jetzt so ist, früher waren viele immer sehr enttäuscht. Du fährst dahin und sagst, wo ist denn die Höhle? Wo haben sie es denn gefunden? Mhm. Wo waren denn die Knochen? Und dann musste man erstmal so ein bisschen in die Luft zeigen, in den Himmel sagen, da war die Höhle, weil da wurde damals Kalk abgebaut. Und während man da rumgebaggert hat, hat man halt eine Höhle gefunden, die man aber dann weggebaggert hat. Und da waren die Knochen dann drin. Und deswegen, es gibt eigentlich keinen wirklichen Fundort mehr. Aber zumindest, also ich musste ja als Kind immer da ins Museum rennen, weil die Schulen haben natürlich alle paar Jahre gesagt, oh, wir gehen ins Neandertal-Museum, da kam man auch zu Fuß hin. Und das war eigentlich totaler Humbug, weil da lagen nur so ein paar Tonscherben drin, so nachgebildete Schädel, weil natürlich die Originalteile hatte man, ich glaube, in Bonn eingelagert. Mhm. Und man konnte sich da im Prinzip nur irgendwelche Nachbildungen angucken. Und dann hat man, ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre her, ich weiß gar nicht, wie lange es das jetzt gibt, hat man endlich mal ein schönes Museum gebaut. Und das ist wirklich nett. Also das kann man sich wirklich angucken. Das ist auch so, dass man mit Kindern auch viel Spaß hat und man hat auch inzwischen die Fundstelle so ein bisschen nachgebildet. Man kann also wirklich ein bisschen was erleben. Das ist richtig
und
nett.
Und kann man so mit Kindern so ein bisschen mit Schädeln kegeln und so.
Schädelkegeln
im Neandertal.
Das lohnt sich wirklich.
Ja, haben wir gleich ein bisschen Werbung gemacht. Das ist doch schön, jetzt wo die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden, kann man vielleicht auch mal ins Museum.
Neandertal. Ein Ausflug ins Neandertal.
Ja,
was gibt es in Kuhköthen? Wo du herkommst?
In Kuhköthen, wo ich herkomme. Ich bin, wie gesagt, Kuhköthen, nochmal für alle Menschen jetzt irgendwo, das liegt im beschaulichen Sachsen-Anhalt. Kühe, ja. Und natürlich das berühmte Schloss Kuhköthen, also das Schloss zu Köthen. Und an diesem Schloss, aber das Besondere an diesem Schloss ist, dass dort ein sehr kunstbeflissener Fürst sein Dasein fristete, was der Ludwig war. Und der hatte es mit dem Johann Sebastian Bach. Und Bach war, ich glaube, 8 Jahre in Köthen.
Die hatten was?
Bitte was?
Die hatten was miteinander?
Nein, die hatten nichts miteinander. Nein, der Bach hat seine Frau mitgebracht und hat irgendwie, ich habe das mal gewusst, der Bach hat ja so irre viele Kinder, der hat ja irgendwie 12 oder 13 Kinder. Ich glaube, dass zwischen das 4., 5., 6., 7., 8. Kind wurde, glaube ich, in Köthen gezeugt.
Ah ja.
Aber ich bin mir nicht, das kann nicht. Irgendwie so in der Ecke, ja. Johann Sebastian Bach, das ist, und deswegen gibt es dort auch jedes Jahr, jetzt mal ausgenommen die Corona-Jahre natürlich, die Bach-Festspiele. Oder heißen sie Festtage? Da muss man ja auch mal aufpassen. Festtage, Festspiele. Also irgendwas wird dort gefeiert.
Aber du hast es marketingtechnisch bei mir geschafft. Also Köthen kannte ich vorher nicht wirklich. Siehste? Und bei mir ist aber drin, dass es wirklich Kuhköthen heißt. Also würde ich Kuhköthen. Das ins Navi eingeben müssen oder im Internet nach dem Wetter suchen oder was? Ich würde immer nach K-U-H-K gucken und mich dann wundern, dass es diesen Ort nicht gibt.
Ja. Aber gab es dort auch. Ja, landwirtschaftlich geprägt. Durchaus, ja, die Gegend dort, die ganze Ecke. Pirna. Jetzt gucken wir mal, Christian. Kommt ja aus Pirna. Ja. Pirna, in Sachsen. Man sagt, glaube ich, das Tor zum zur Tor sächsischen Schweiz.
Oder
zum,
ja,
zum,
genau.
Ja, ja.
Oder das Tor der Ahnungslosen, je nachdem. Also Pirna, schöne kleine Altstadt, alles ganz schick, aber das Schönste ist natürlich die Umgebung.
Ja.
Sächsische Schweiz, die ganzen Berge, man kann wandern, man kann auf sämtliche Berge krabbeln. Also das ist schon sehr hübsch.
Mensch, da haben wir doch schon wieder Mehrwert produziert heute, oder? Ja, in diesem kleinen Podcast für jedermann, für jede Frau. Nochmal herzlich willkommen bei Klein, aber Hart. Und ich bin ja, wenn ich das jetzt mal kurz sagen darf, total geflasht immer noch. Wir haben heute so viele Reaktionen auf unsere Sendung bekommen. Und wisst ihr, woran das lag?
Nee.
Wolltest du wissen?
An Howard Carpenter.
Ja, beide noch nicht. Ja, genau. Es lag
ernsthaft?
An Hello Again. Ja. Oder Tiamo. Du sagst, dürfen wir das jetzt singen im Podcast oder wird er, ich weiß gar nicht, ob wir das
benutzen. Vielleicht wird er gesperrt, weil das
wird er dann gesperrt, ja, oder? Deine Spuren im Sand. Howard Carpenter wird heute 76 und wir haben was gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Seit 20 Jahren gibt es jetzt diese Morgensendung. Seit 20 Jahren machen wir das. Wir haben noch nie Howard Carpenter gespielt und heute Morgen lief doch tatsächlich zum 76. Geburtstag, haben wir uns überlegt, komm, wir spielen mal Hello Again. Wir hauen mal einen raus. Ja. Und haben uns da nichts weiter gedacht. So viele Nachrichten. Och, das war so schön und das war ja toll und das können wir öfter machen. Das bringt ja unsere ganze Radiophilosophie ins Wanken, sag ich mal. Ja, wir sind ja, darf ich kurz, ich will jetzt nicht schon wieder den ersten Monolog des Podcasts an mich reißen, aber es gibt ja, ich meine, das wissen ja alle, also auch die Podder wissen das, ja. Radiosender spielen ja schon immer sehr, sehr vergleichbare Musik, sage ich mal vorsichtig. Na, es gibt ja so bestimmte Radiosender, es gibt welche, die spielen Oldies, es gibt welche, die spielen sowas für 80er, also für Ältere. Und dann gibt es eben die vielen, vielen Radiosender, die so quasi versuchen, die Kernzielgruppe zu bedienen. Das ist ja, um das vielleicht noch mal kurz zu verdeutlichen, das ist ja immer noch die Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das hängt daran, dass sich vor vielen, vielen Monaten, vor vielen Jahrzehnten so findige Marketingstrategen mal überlegt haben, 14 bis 49, das ist für uns die wichtigste Zielgruppe an Hörern oder eben auch im Fernsehen, an Zuschauern.
Moment, da muss ich kurzer Einschub.
Ja, bitte,
jetzt so dieses Infokästchen, die Infoblase, die jetzt am Rande aufgeht. Nee, ich habe auch immer gedacht, das ist so total wissenschaftlich basiert. Das geht zurück, nicht auf irgendwelche Marketing Experten, das geht auf Dieter Thoma zurück, Chef von RTL damals. Und zwar deshalb, weil RTL super gute Quoten hatte im Bereich unter 50 Jahre. Über 50 Jahre war so einigermaßen mau und dann hat der sich das so ausgeguckt und gesagt, wenn wir irgendwie was reißen wollen und sagen, boah, wir sind Marktführer, wir haben die meisten Zuschauer, dann konzentrieren wir uns nur auf diesen Bereich. Und dann sagt er, ja, wie argumentieren wir jetzt, dass wir die Zielgruppe bis 49 Jahre nehmen? Und dann haben sie gesagt, das ist für die Werbewirtschaft, das müssten die höchst interessantesten sein, weil die entscheiden sich vielleicht auch nochmal ein anderes Shampoo zu kaufen, als das sie die letzten 30 Jahre gekauft haben. Und dann hat er daraus diesen Begriff gemacht, also mit seinen Leuten zusammen, die werberelevante Zielgruppe. Und deswegen gucken seit, wie lange ist es her, 30, 40 Jahren, alle nur noch auf diese bescheuerte Zahl bis 49.
Das ist interessant, ne? Ja. Das heißt also, es wurde erstmal eine Ideologie aufgestellt quasi und danach kommen dann die Experten und tun alles, um eben diese Ideologie zu untermauern. Ja, und zu sagen, deswegen ist es, du hast schon angedeutet, genau, weil man eben davon ausging, damals, als der Thoma von RTL das erfunden hatte, diese Zielgruppe 14 bis 49, dass das eben eine Zielgruppe ist, die noch biegsam ist. Das heißt, wenn die also im Radio einen Spot hören, kauft ihr einen Hyundai, dann kommen die ins Grübeln, also die 14-Jährigen vielleicht noch nicht, aber die 24-Jährigen zum Beispiel oder die 35-Jährigen, dann kommen die ins Grübeln und sagen, Mensch, ich fahre jetzt gerade einen Ford, aber jetzt habe ich fünfmal die Werbung von Hyundai gehört, ich steige um auf Hyundai. Ja, so als Beispiel. Das würde wohl bis 49 noch ganz gut funktionieren. Und ab da ist man dann wohl so festgefahren als Verbraucher, als potenzieller Werbekunde, dass man sagt, du kannst mir 100 Mal erzählen, ich soll Hyundai fahren. Ich bleib trotzdem bei meinem Ford. Das ist so die Theorie dahinter.
Ich bin sehr gespannt.
Und dann hat man auch gesagt, dass so die 14- bis 49-Jährigen halt noch bereit sind, Kohle auszugeben, Geld auszugeben, ja, und überhaupt so eben auf diese Werbebotschaften zu reagieren und zu sagen, oh ja, klasse, jetzt lasse ich es mal richtig krachen, und die 50-Jährigen eher nicht. Und ich meine, schon wie wir das jetzt erzählen, merkt jeder, dass das eigentlich Schnee von vorgestern ist. Ja, das ist ja gerade so, ich meine, die 50 ist die neue 30, die 60 ist die neue 40, und das sind ja die Leute, die jetzt Kohle haben, die Geld ausgeben, die sicher auch immer flexibel bleiben, schon alleine ja flexibel bleiben wollen müssen, weil sie sich sagen, ey, ich gehöre noch nicht zum alten Eisen, ich bin noch nicht eingerostet, und jetzt kaufe ich mir, gerade erst jetzt kaufe ich mir einen Hyundai, wenn die mir sagen, ich soll einen kaufen.
Ja? Aber ich bin da sehr gespannt, weil ich bin ja genau an dieser Klippe jetzt altersmäßig. Ja. Also das heißt, im nächsten Jahr bin ich dann nicht mehr biegsam. Bis jetzt ist es ja so, immer wenn ich abends einschalte und zum Beispiel jetzt mal beim ZDF lande und mir die Heute-Nachrichten angucken will, dann bin ich vorher, entscheide ich mich dann auch, okay, die Haftcreme kaufe ich jetzt auch, weil das kommt halt in der Werbung, da bin ich biegsam, die will ich jetzt auch haben, die Vaginalcreme möchte ich auch haben. Das ist ja alles, was in diesem Werbeblock kauft.
Vaginalcreme?
Vaginalcreme.
Ah ja, alles klar,
für,
ganz wichtig.
Für Feuchtigkeitsprobleme.
Für Herren ab 50, ja.
Genau, das läuft alles zu dieser Zeit, wo mir also alles das vorgeschlagen wird und ich jetzt ja...
Du solltest das Gesicht von Christine sehen.
Ja, ich bin unter 50, ich kaufe das, weil es wird mir im Fernsehen gesagt. Und ich hoffe dann, in den nächsten Jahren lässt das alles nach, weil dann bin ich ja über die Grenze gerutscht.
Genau, dann kannst du endlich mal die ganze Vaginalcreme, die du bis jetzt gekauft hast, aufbrauchen.
Endlich mal.
Dann ab 50, endlich mal. So, aber wir müssen die Geschichte jetzt noch weiter drehen. Jetzt haben wir diese, wie hast du gesagt, werberelevante Zielgruppe, ja, also die 14- bis 49-Jährigen. Und weil das immer noch so ein bisschen das Dogma ist, das so alle haben, da müssen wir hineinsenden, ja, also egal ob das Radio ist oder Fernsehen, dort ist die wichtigste, die stärkste, die interessanteste Zielgruppe für uns. Versucht man natürlich auch jetzt im Radio, wie im Radio, eben die Musik da entsprechend hin auszurichten. Ja? Und da gibt es ja dann die nächste große Wissenschaft, ja, und Musik im Radio funktioniert ja so, dass man dann eben sagt, so ungefähr, okay, 14 bis 49, das sind jetzt in etwa die 300 Titel, von denen wir uns vorstellen, dass das in etwa passt. Ja, und dann sagen die Radiosender, okay, da müssen wir ein paar 80er, ein paar 90er, 2000er, was Neues. Deswegen sind die Slogans auch überall relativ gleich. Ja, der Supermix, der 80er, 90er, 1000er, 100.000er und so weiter. Ja, oder das Beste. Oder was haben wir noch? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, so. Und dann haben die eben 300-400 Titel. Und da fragen die jetzt Menschen, da fragen die ganz viele Menschen, da gibt es eben die Marktforschung, was findet ihr hiervon am besten? Und dann kommen eben, keine Ahnung, die Titel in so eine Befragungsrunde, und da stimmen dann die befragten Menschen ab, die potenziellen Hörer. Und dann hast du eben 20 Titel, die besonders gut abschneiden bei dieser Befragung. Die laufen dann eben auch besonders oft. Dann hast du 50 Titel, die, sagen wir mal, von 10 möglichen Punkten nur 7 kriegen. Die laufen dann nicht ganz so oft, aber auch immer noch ziemlich häufig. Dann hast du welche, die kriegen 5 Punkte. Und so, deswegen laufen im Grunde genommen bei vielen Radiosendern immer die gleichen Titel oder dieselben Titel oder die ähnlichen Titel. Deswegen klingt das alles so. Deshalb war das heute so überraschend, weil Howard Carpendale fällt natürlich bei uns raus, auch in unserem Format. Fällt natürlich raus, und dass sofort so viele Menschen reagieren und positiv reagieren, das hat mich echt total überrascht.
Ah, lustig. Ja, ja, total lustig. Ich vertrete ja auch die Auffassung, mal ein Heavy-Metal-Stück hört man sich vielleicht an, wobei dann ja viele zusammenzucken. Vielleicht geht auch mal ein Howard Carpendale.
Ja. Und ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal diskutiert, ob es eben immer so gut ist, dass man sich nur noch an den größtmöglichen Schnittmengen orientiert. Oder ob man nicht einfach mal sagen muss, mach jetzt mal was ganz anderes und kriegt dann trotzdem genug Leute, die es gut finden. Einfach mal so.
Aber ist natürlich ein Risiko.
Das ist ein Risiko, genau.
Das ist wie der Gastronom, der immer die Currywurst super erfolgreich verkauft und dann sagt, ich würde aber gerne mal Chateaubriand auf die Karte setzen. Mhm. Das könnte ein Problem sein, wenn er dann die Currywurst rausnimmt, ne?
Jedenfalls haben wir viel Spaß heute mit Howard Carpendale. Hello again. 76 wird er heute. 76 wohnt, ist er Südafrikaner, meine ich, ja, oder? Ist
geborener Südafrikaner, ja.
Südafrikaner. Wohnt inzwischen in Deutschland? Wahnsinnig erfolgreich. Golfspieler jetzt auch, ja. Was weiß ich denn noch? Ich habe letztens ein Interview gesehen mit seiner Frau. Ich weiß gar nicht, ist das die erste Frau? Ist das die zweite Frau? Ist das die dritte Frau?
Also, was wäre denn für ein Schlagerstar, wenn er mit der gleichen Frau zusammen ist? Das ist ja wie bei Peter Alexander. Gibt's das noch?
Ich weiß nur, dass sie eine harte Zeit hatten und dass sie sehr, sehr lange Zeit alkoholkrank war und dass sie das aber trotzdem gemeinsam durchgestanden haben. Da saßen sie so einträchtig im Interview und haben Händchen gehalten und ach, das war alles so herzzerreißend und ja, ich weiß aber nicht, ob das die erste, zweite, dritte,
ach, siehste, Claudia Hessel war die erste Frau.
Aha.
Bis 1984.
Sagt mir gar nichts.
Da kommt Dwayne Carpendale her. Das
ach,
ist, der ist aus dieser her. Ehe, genau.
Ja,
so. Okay. Und seit 1983 ist er mit der Amerikanerin Denise Pierce zusammen.
Also schon relativ
seit 1983, lange, ja. Haben aber erst 2018 geheiratet.
Aha, guck an.
So. Das und er war südafrikanischer Jugendmeister im Kugelstoßen. Das hast du auch
nicht Kugelstoßen. Guck mal an. Ja. Robert Carpendale, wieder was gelernt.
Wahnsinn.
Ich weiß gar nicht, haben wir Potter in Südafrika? Hatten wir da schon?
Gute Frage, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Weiß ich ehrlich
gesagt. Das könnte sein.
Naja.
Ja.
So,
Howard Carpendale,
ach toll.
Howard Carpendale, aber da hätten wir doch vielleicht schon einen schönen Titel. Wir müssen uns jetzt, also für diesen Podcast, für diese Folge, was machen wir? Deine Spuren im Sand vielleicht?
Oder? Hello again.
Hello again?
Denkt er, hello again?
Das war doch eigentlich so sein erstes Comeback oder so. Ne? Er war ja der große Star in den 70ern, Anfang 80er, dann war lange Zeit nix, dann war er, irgendwann hat er auch mal den Abschied verkündet, dann ist er wieder da gewesen, dann ist er wieder weg gewesen, dann wieder da. Und dann wollte er ja komplett weg und hat sich total zurückgezogen. Und das muss ihm wohl also psychisch total draufgeschlagen haben, sodass ihn wirklich sein Sohn da hat rausreißen müssen. Dass Wayne Carpendale vorbeigefahren ist und gesagt hat, mal, Vater, so geht's nicht, du gehst hier völlig zugrunde. Und da hat er mal gesagt, das hat ihm wohl auch so ziemlich das Leben gerettet. Und seitdem dürfen wir ihn wieder bei Florian Silbereisen und überall sehen.
Schön.
Ja.
Aber ich verstehe das. Da stand er da wahrscheinlich den ganzen Tag in Südafrika am Strand und hat Kugeln gestoßen.
Wurde
ihm langweilig.
Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das nochmal aufgenommen hat. Ich habe ihn letztens gesehen, das war so in der Weihnachtszeit, irgendwann nach Weihnachten, zwischen den Tagen, wie man immer so schön sagt, da, wo man viel Zeit hat, wo man zu Hause aufräumt.
Zwischen den Jahren. Hat das jetzt was mit deiner Vaginalcreme zu tun? Zwischen den Tagen? Du meinst zwischen den Feiertagen?
Zwischen den Jahren.
Zwischen den Jahren, ja.
Stimmt, zwischen den Jahren. Genau, so da, wo man mal viel Zeit hat, wo man im Haus aufräumt und macht und tut und putzt und den Fernseher einfach mal laufen lässt. Und da war Howard Carpendale innerhalb von 2 Tagen überall. Der war bei RTL, der saß bei ZDF im Vormittagsprogramm, der saß dann nachmittags nochmal irgendwo rum und dann saß er am nächsten Tag nochmal irgendwo in der Talkshow und er hatte jeden Tag das gleiche Sakko, das gleiche Hemd und den gleichen Schal an.
Um Gottes Willen, das geht ja gar nicht.
Ihr seid wie die Waschweiber. Ja.
So was bemerkt man.
Wenn
man
okay. Unglaublich.
Ja. Ja.
Ja, na, weil der ein neues Album hat. Also zwei, ein Weihnachtsalbum und dann so ein Best-of-Album hat er nämlich rausgebracht.
Der hat ein neues Album, aber keinen neuen Schal.
Ja, aber ein tolles Best-of-Album übrigens. Das hat er aufgenommen mit den, ich glaube, es sind die Berliner Philharmoniker, also so mit klassischer Musik quasi so im Hintergrund. Und das ist ganz große Kunst. Also so Hello Again und Spuren im Sand und Ti Amo und so. Christian. Dann mit so Klassik ist schon, das klingt geil. Ist jetzt nichts für jeden Tag, aber mal so für ein bisschen so für die Badewanne.
Du hast das auch nicht verfolgt. Also der wirklich in jedem Interview, er ist so glücklich, dass er mit dem Royal Philharmonic Orchestra es aufnehmen durfte. Ja. Und der hat das vor ein paar Jahren zum ersten Mal gemacht. Ich meine, in dem berühmten Abbey Road Studios war er da und dann steht da Howard Carpendale und die spielen für ihn und er nimmt das alles auf und das ist dann mit dem Royal Symphonic Orchestra. Und das hat er dann noch ein zweites und jetzt ein drittes Mal gemacht und da hat er dann tatsächlich jetzt auch erzählt, er ist wohl der Einzige auf diesem Planeten, der dreimal mit denen aufnehmen durfte und der andere war, glaube ich, Elvis Presley.
Aha.
So, und ich habe nur gedacht, wenn da diese Londoner Musiker stehen, die ja wahrscheinlich schon alles gespielt haben, also die kompliziertesten klassischen Stücke und dann hier plötzlich ist, glaube ich, für einen Geiger auch nicht so schwierig. Und da steht dann so ein Typ, wo du keine Ahnung hast, wer das eigentlich ist. Er singt es und dann kommt er noch ein zweites und drittes Mal. Und jetzt sagen wir doch mal ehrlich, die spielen doch nicht mit dem, weil die den so wahnsinnig toll finden und der so ein großer Megakünstler ist, sondern ich vermute mal, die werden bezahlt dafür,
ja,
oder?
Ja, weil sie Kohle kriegen.
Und vielleicht aber auch, weil sie es schön finden. Guck mal, ich hätte jetzt zum Beispiel, ich habe gedacht, es sind die Berliner Philharmoniker. Nee, es sind die aus London. Siehst du, insofern.
Ja, aber die kennen den doch gar nicht.
Woher weißt du denn sowas alles? Das sind deine regelmäßigen Friseurbesuche, oder? Sitzt du da unter der Haube? Und dann liest du dort die Super-Illu,
oder was? Nein, er hat ihn noch im Fernsehen gesehen.
Erstens interessiere ich mich für meine Mitmenschen.
Ja. Also auch für Howard. Für deine Howards.
Zweitens, insbesondere für Menschen, die lustige Akzente sprechen. Da habe ich dann noch das gesonderte Interesse. Und ich weiß es nicht, das habe ich im Laufe der Jahre irgendwie mal mitbekommen. Das, komischerweise, mein Gehirn vergisst alles, aber so ein Quatsch, sowas kann ich mir merken. Das ist schlimm.
Siehste? Und er ist ja auch das Impfgesicht. Das Impfgesicht.
Das
Bundesimpfstelle oder wie heißt das? Bundeszentrale für Impfen oder wie heißt das?
Für impfologische Aufklärung.
Impfologische Aufklärung, genau. Da macht er Werbung, richtig. Da kommt er ja in diese Praxis rein.
Ja.
Und wird dann erkannt von der.
Ach, ist das. Ach, guck mal, jetzt.
Sprechstundenhilfe.
Jetzt weiß ich's. Er hat 3-mal mit dem Royal Symphonic Orchestra gespielt. Er hat wahrscheinlich auch jetzt seine Boosterimpfung, das sind auch 3.
Ja,
ich vermute, wenn es zur 4. Impfung irgendwann kommen sollte, wird es wieder eine neue CD geben, wieder mit den Royal Symphonic.
Siehst du? Ja. Das ist übrigens, ich bleibe mal noch mal ganz kurz im Sprechzimmer, das ist der zweite Grund, weshalb wir heute viel Post bekommen haben. Und zwar geht es darum, dass am 15. März hierzulande in Deutschland eine Impfpflicht besteht. Also die allgemeine Impfpflicht wird ja immer noch diskutiert, sehr kontrovers diskutiert. Aber die Impfpflicht für Pflegepersonal, Klinikpersonal und so weiter, die ist durch. Die muss bis 15. März passiert sein. Also bis 15. März müssen die geimpft sein. Und da geht ja jetzt auch so ein bisschen ein Riss durch die Belegschaften. Das heißt, die einen sagen, ja, kein Problem und ganz wichtig und Patientenschutz und auch wenn ich daran denke, dass meine alte Mama im Pflegeheim liegt und so weiter und dann kommt dort jemand, der überhaupt nicht geimpft ist und so weiter dort ran als Pflegekraft, das will ich doch alles nicht. Also insofern geht da ein Riss durch die Gesellschaft und dann heißt es auf der anderen Seite, naja, dann werden ganz viele aufhören und dann bricht alles zusammen, weil die kündigen. Und da hatten wir uns ein bisschen kontrovers auch darüber unterhalten, weil meine These zum Beispiel ist, dass das nicht so passiert. Micha hat es ja auch gesagt. Micha hat gesagt, in Frankreich gibt es Beispiele, da ist das ja ähnlich. Da ist eigentlich gar nichts passiert. Also da haben jetzt auch keine massenhaft, also da wurde jetzt keine massenhaft oder erwähnenswerte Kündigungswelle jetzt verzeichnet, oder?
Ja, es gab ein paar. Also es gab ja, ein paar hundert, ja. Sag ich mal, die das habe ich irgendwo mal gelesen, dass die dann tatsächlich nicht mehr zur Arbeit kommen durften. Ja. Ob sie dann gekündigt wurden oder anderweitig eingesetzt wurden, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber jedenfalls, es war nicht die große Masse. Im Gegensatz, es setzte dann anschließend nämlich die große Welle ein, dass die dann alle zum Impfen gingen.
Aha, okay. Ja. Na, mal gucken, wie es hier wird. Wir haben ganz aktuell heute an diesem Freitag eine Meldung aus der sächsischen Landeshauptstadt, aus Dresden. Das sind ja diese guten Menschen, also die jetzt sagen, wir brauchen auch eine Stimme für diejenigen, die eben sagen, ich bin hier im Klinikdienst, ich bin in der Pflege, ich weigere mich impfen zu lassen, aber ich will natürlich trotzdem arbeiten und da gab es dann gestern Abend wohl einen großen Demonstrationszug so Richtung Uniklinikum. Und das ist schon makaber. Also das heißt, das Uniklinikum in Dresden, muss ich mir vorstellen, so von der Größe, es ist eigentlich ja ein Stadtteil. Ja, schon ein Stadtteil. Der muss dann echt von der Polizei abgeriegelt werden und Hubschrauber und was weiß ich. Ich habe mir versucht vorzustellen, was die Ärzte dann denken und die Patienten, die dann vielleicht dort auf den Intensivstationen liegen. Gut, die Patienten kriegen davon vielleicht nicht allzu viel mit, aber das ist schon makaber, oder? Dass du dann quasi so ein Klinikum schützen musst vor irgendwelchen überambitionierten Menschen, die sagen, jetzt marschieren wir dorthin und helfen den armen Schwestern und Pflegern.
Was die wollten die denn da machen?
Ja, ich glaube, die wollten einfach so ein bisschen Unterstützung dafür, also so im Sinne von lasst euch nicht zwingen und lasst euch vom System nicht niederringen und bleibt dabei, wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt. Dann ist es eben so und ihr müsst aber trotzdem euren Job behalten dürfen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Zielrichtung, die es ging. Aber ich weiß das natürlich nicht, weil ich war nicht dabei. Das sind alles nur Vermutungen. Wir wollen ja auch die Gräben nicht noch weiter aufreißen, wie es ja ohnehin schon geht. Wir haben einen schönen Satz gesagt, aber ich glaube, der fiel im Podcast schon mal. Wir haben das ja nicht nur in Bezug auf das Impfen gesagt, sondern zum Beispiel auch jetzt auf die ganze Diskussion. Wir sind ja auch ein bisschen Wochenrückblick in dieser Woche sehr viel diskutiert. Das Thema Ukraine, Russland und da gab es den NATO-Russland-Rat und es gab Krisengespräche und so weiter und so fort und immer drauf und immer, ziemlich klar von der Herangehensweise. Die Russen stehen kurz davor, die Ukraine anzugreifen und das dürfen die nicht und die Bösen und der Aggressor und so weiter. Aber wir haben den Satz geprägt und das hat eben, glaube ich, auch ein bisschen einen schönen Bezug zum Thema Impfen und Diskussion, Impfpflicht, ja oder nein. Die alten Indianer, die da gesagt haben, wenn du den anderen verstehen möchtest oder wenn du jemanden beurteilen möchtest, dann musst du erst ein paar Meilen in seinen Mokassins gelaufen sein. So, das war ein Satz. Das war der Satz der Woche eigentlich.
Ich überlege gerade, wie die Mokassins von Querdenkern aussehen. Sind die sehr ausgelatscht? Haben die viel Lüftungsschlitze drin, dass die Füße gut durchlüftet werden? Oder sind das so hochhackige Dinger?
Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie die Mokassins von Indianern aussehen. Ja. Also ich will jetzt euren Satz nicht in Frage stellen.
Aber. Meinst du, die tragen inzwischen Nike?
Ja, wahrscheinlich.
Hatten die Mokassins damals?
Damals, ja.
Das ist halt so ein Spruch halt.
Ich wollte dich ja nur mal melden.
Ja.
Höre euch nur zu.
Ja, es ist halt...
Ja, aber ich finde, man muss immer so vielen... Inzwischen, tut mir leid, also so langsam fehlt mir diese Toleranz, dieses wir müssen allen zuhören und jeder hat so seine Meinung und warum er sich selbst vielleicht nicht impfen lassen möchte oder und so weiter. Ja, jeder hat da, darf da für sich auch eine Meinung haben und so weiter, aber ich finde, dass immer die Toleranz verlangen, die ja nicht gegenüber der großen Mehrheit der Gesellschaft tolerant sind und dann ja, nicht dazu beitragen, den ganzen Quatsch mal endlich hinter uns zu bringen. Also mir fehlt so langsam, mir reißt der Geduldsfaden. Also wenn man einer mir anfängt zu erzählen, ja, aber aus den und den Gründen will ich nicht und so weiter, das sind so Fadenscheine. Und dann hat man irgendwas gegoogelt und irgendwas bei YouTube gelesen und so weiter. Ich weiß nicht, kann ich da jetzt einfach mal völlig intolerant sagen, nee, ich möchte da nicht mehr tolerant sein, ich möchte, dass das Ganze vorbei ist?
Ich sehe das aber eben tatsächlich, oder ich versuche es manchmal eben auch durch die Brille dieser Menschen zu sehen.
Ja, das versuche ich auch immer
wieder. Die sich da eben ein Stück weit, glaube ich, durch diese ganze Diskussion und die Medien sind ja da eindeutig ausgerichtet, die Politik ist natürlich da auch ziemlich eindeutig, also zumindest die Politik, die was zu sagen hat in unserem Land, geht ja ganz klar so ein Stückchen gegen diese Impfgegner und Querdenker, wie du sagst. Aber ich denke, die fühlen sich dann eben ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und auch richtig gegen die Wand gedrückt und wer dann eben so mit dem Rücken zur Wand steht und sich dann so isoliert oder eben auch so bedrückt fühlt, sage ich mal, der macht eben auch Fehler. Ich denke so auch aus da kann man auch den Putin zum Beispiel wieder nehmen, ne? Also der eben
Juhu, auch jetzt das Gefühl, da ist er wieder!
Nein, der jetzt auch das Gefühl bekommt, an die Wand gedrückt zu werden und die ganze Welt sagt auch der Böse und der Aggressor. Und da fängst du natürlich dann an, auch Dinge falsch zu machen, Fehler zu machen. Du bist weniger entspannt und so weiter und so fort. Und vielleicht ist eben gerade so eine Verhaltensweise nicht gut, sondern eben da ein bisschen Empathie und zu sagen, Mensch, kommt, wir haben es eigentlich nicht nötig, irgendjemanden jetzt argumentativ so gegen die Wand zu drücken, dass der anfängt, um sich zu schlagen. Und das gilt eben in vielen Bereichen. Also ist jetzt meine bescheidene Meinung.
Gott sei Dank. Ja, aber das ist ja immer die Grenzwanderung. Also wenn dann da sie mit Fackeln und so weiter und ohne Masken und ohne Abstand und so weiter auf Polizisten losgehen, da dann immer noch zu sagen, wir müssen das auch verstehen und die haben ja auch ihre Bedürfnisse und so weiter. Da finde ich da. Also wenn jetzt jemand mir gegenüber sitzt und sagt, ja, ich habe Angst vor dieser Impfung, ich habe das und das gehört, na klar, dann spricht und diskutiert man miteinander, aber wenn ich mich dann einreihe und hinter, also wo war das jetzt irgendwie, ich glaube Mecklenburg-Vorpommern, da siehst du die erste Reihe, die vorne wegläuft, ist einer von der NPD, einer ganz rechts, einer dann noch und so weiter und dann läuft man hinterher, weil man vermeintlich das gleiche Ziel hat, einfach nur sich selbst Gehör zu schaffen und die Toleranz einzufordern, also ich weiß nicht, da hört es bei mir auf. Aber
habe ich auch kein Verständnis. Aber da sage ich mir wieder, okay, das hat halt nicht wirklich, na gut, das hat ja nicht unmittelbar was mit dem zu tun, der sagt, ich habe ja so meine persönlichen Befindlichkeiten, meine persönlichen Gründe, warum ich das eben jetzt gerade nicht will und warum ich diese Impfung ablehne. Aber meine Toleranz hört natürlich auch da auf, wo diese Leute anfangen, also nicht diese Leute, aber Leute, die sich da so ein bisschen an die Spitze dieser Bewegung setzen, die dann sagen, hier jetzt drauf auf die Polizisten und Fackeln und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, eine absolut verschwindende Minderheit. Das sind 0,000% keine Ahnung, die glaube ich da in dieser Art und Weise so aggressiv sind. Also ja. Ich hoffe, dass es so ist und deswegen ist es eigentlich keinerlei Diskussion wert und eigentlich kriegen die viel zu viel mediale Aufmerksamkeit.
Ja, das ist die große Masse, die versucht irgendwie vernünftig zu reagieren oder so weiter, die taucht halt nicht so auf. Und wenn jemand da sagt, ich habe Angst vor der Impfung oder ich, keine Ahnung, ich aus den und den Gründen möchte ich das nicht und dann zum Beispiel auch sagt, ja, aber ich trage jetzt eine Maske und ich halte mich total zurück, ich treffe so gut wie niemanden, ich möchte da mit dazu beitragen. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man sagt, ach, die Maske ist Blödsinn, das Virus ist Blödsinn, die Impfung ist Blödsinn und außerdem will ich jetzt hier meine Après-Ski-Club-Party feiern und so weiter. Dann ist das ja was anderes, ne? Als wenn jemand sagt, ich habe Angst aus den und den Gründen und deswegen halte ich mich total zurück und trage die Maske zum Beispiel.
Genau, ja. Das darf man ja haben. Man darf ja auch eine andere Meinung dazu haben.
Absolut.
Man darf auch querdenken. Und wir hatten das in dieser Woche, wir sind ja kleiner Wochenrückblick, wir hatten das in dieser Woche im Programm, dass es eben meiner Meinung nach schade um den Begriff Querdenker ist, weil Querdenken ist doch an sich eine großartige Sache. Und ich denke, alle großen Fortschritte der Menschheit seit den Neandertalern, Micha, haben wir im Wesentlichen Querdenkern zu verdanken. Also Menschen, die einfach anders gedacht haben als die Masse und die einfach gesagt haben, jetzt muss ich das Problem mal von einer völlig anderen Seite angehen und mal von quer und keine Ahnung, so ist es wahrscheinlich zum elektrischen Strom gekommen und keine Ahnung, zum Penicillin und so weiter und so fort. Also alle großen, wirklich wichtigen Erfindungen und Fortschritte der Menschheit kommen, glaube ich, dadurch, dass Leute angefangen haben, ein bisschen verquer zu denken. Deswegen ist es schade um diesen Begriff, dass der jetzt so negativ besetzt ist.
Also mein Gehirn denkt auch schon total quer, als du gesagt hast, auch zum Beispiel der elektrische, und da dachte ich, oh Gott, Stuhl? Der elektrische Stuhl? Er sagt jetzt der elektrische Stuhl?
Nein, bitte. Habe ich gesagt, der elektrische Strom?
Du hast Strom gesagt, ja, aber mein Gehirn war in dem Moment ein Stückchen weiter und hat quer gedacht. Gibt
es unelektrischen Strom eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Unelektrischen
Strom? Gibt es Strom ohne Elektro?
Was im Wasserstrom gibt es?
Verleiert die Augen.
Es gibt einen Strom an Wasser oder Strom von, weiß ich nicht, Menschen oder sowas. Okay. Gibt's auch. Ja,
Kleiner Bart, der Podcast für die ganze Familie. Wir sind ja nicht nur Wochenrückblick, wir sind ja auch kulturelle Orientierung und Diversität. Hat jemand was beizutragen zur Kultivierung?
Zur Kultinellen?
Zur Kultivierung. Hat jemand mal wieder ein Buch gelesen oder einen schönen Film gesehen? Irgendwas Schönes gestreamt, das er hier empfehlen möchte? Ich finde, es ist doch jetzt mal schön, dass wir jetzt vom Thema Impfen wegkommen. Zum Thema Kultur. Eben.
Christine, lehn dich doch mal nicht so zurück. Also du hast doch bestimmt wahrscheinlich, hast du nichts gelesen?
Wir müssen dich mal jetzt, oder was heißt müssen? Es ist ein Bedürfnis, dich mal wieder ein bisschen einzubeziehen.
Ach, das ist aber nett.
Ja, was waren denn so deine Highlights der Woche? Erzähl doch mal.
Ist bei dir was passiert? Bei mir ist nichts passiert, ehrlich gesagt. Christine. In diesen Zeiten, es passiert ja nichts. Nee,
bei mir passiert ja auch nichts im Leben. Ja.
Genau, aber dafür habt ihr jetzt ganz schön geredet.
Ja, findest du?
Ja.
Okay.
Nee, das ist ja bei Putin passiert halt viel im Leben, Putin, bei uns nicht.
Ja, nee, mich ermüden diese Diskussionen.
Ja? Nein, nee. Mein Highlight war, dass ich spazieren war um einen Teich herum, den ich seit Kindertagen kenne und der so langsam verschwindet und jetzt wieder Wasser hat und so weiter. Und das ist für mich total aufregend. Und
der Teich liegt im Neandertal oder wo?
Der liegt tatsächlich nahe beim Neandertal, ist ein künstlich angelegter. Die haben die seit 40 Jahren da gepflegt und gehegt und so weiter und haben dann festgestellt, oh, Klimawandel, da kommt gar nicht mehr genug Wasser rein. Und wir müssen den jetzt mal sanieren, wir müssen den Schlamm mal rausholen. Und dann haben sie wirklich festgestellt, verdammt, wenn wir jetzt wieder den Bach da reinleiten, das sickert alles weg und jetzt ist dann bald zu Ende und so. Und dann Riesendiskussion in der ganzen Stadt. Was macht man da an dieser Stelle? Macht man da eine Wiese hin? Oder wo kommt das Wasser her? Wo gibt es kein Wasser? Und tatsächlich, das sind auch so die ersten Opfer. Was heißt die ersten? Nein, das sind die kleinen Opfer des Klimawandels, die jetzt auch mal in der popligen Gesellschaft ankommen, in Nordrhein-Westfalen und nicht nur in Alaska, wo plötzlich die Eisbären durch die Städte laufen oder der Gletscher wegschmilzt oder der Permafrost taut oder sowas. Nee, jetzt ist es hier bei uns auch mal angekommen.
Und wir müssen dreimal besser werden. Das sollten wir uns auch definitiv für diesen Podcast vornehmen. Aber generell, das war die Botschaft von Robert Habeck in dieser Woche. Ja, der Klimaschutzminister, der Superminister. Wir müssen dreimal besser werden. Hat ja eine Eröffnungsbilanz zum Thema Klimaschutz in Deutschland und erneuerbare Energien präsentiert im Bundestag. Und hat gesagt, wir müssen dreimal besser werden.
Ja, aber da sind wir noch nicht, weil ich habe diese Woche mich nochmal mit Solaranlagen beschäftigt, weil ich so ein bisschen dachte, lohnt sich so draufsetzen. Problem ist zum Beispiel, dass jetzt in diesem Jahr das total kippt. Also die Förderungen wurden ja immer weiter runtergefahren und die EEG-Umlage und so weiter und so fort. Und in diesem Jahr kippt das. Also wer nicht bis Juni die Solaranlage auf seinem Dach hat, macht wahrscheinlich sogar Verlust, weil die Einspeisegebühren dann so gering sind, dass es sich schon gar nicht mehr lohnt, so ein Ding sich aufs Dach zu stellen. Also insofern, da muss die Regierung auch was jetzt tun. Ansonsten funktioniert es mit der Energiewende auch im Kleinen nicht.
Es sei denn, die Strompreise steigen weiter. Dann rechnet sich's vielleicht.
Richtig. Ja, aber dann musst du ja auch davon so viel verbrauchen, selbst verbrauchen, dass es sich wieder rechnet, dass es sich wieder lohnt. Und das ist das Thema, dass natürlich, wer zum Beispiel tagsüber arbeiten ist, tagsüber scheint die Sonne in den Sommermonaten, da hast du einen Überschuss. Aber für 4-5 Monate im Dezember, im Winter, da reicht es einfach nicht. Da musst du aus dem Stromnetz nehmen. Da nützen auch die größten Akkus nichts, die du zu Hause hinstellst, die auch viel zu teuer sind. Also insofern, da muss was passieren.
Also schönen Dank. Also das waren so die Highlights von Michael Klein. Die Highlights der Woche.
Das ist
spannend. Ja, der Teich und die.
Und die Solaranlage.
Und Solaranlage. Christine, ja. Was ist denn? Wir quatschen die Christine ja tot.
Nee, mach ruhig. Ist es mir. Ich war raus.
Komm, hast du nicht irgendwas irgendwie gelesen?
Nein, ich habe nichts gelesen.
Okay.
Ich habe gerade riesen Baustelle zu Hause. Insofern habe ich nicht gelesen. Außerdem.
Was wird gebaut?
Die Solaranlage.
Du hast die Rechte, hatte ich drauf.
Nein, ich habe doch dieses Wasserproblem im Keller. Erst hatte ich kein Wasser, jetzt habe ich wieder zu viel Wasser.
Und nein!
Ein altes Haus und da drückt das Grundwasser im Keller und das ist jetzt schon relativ lange, weil die Wasserader irgendwie plötzlich wiedergekommen ist. Keine Ahnung, woher auch immer. Da gibt es auch verschiedene Theorien, warum das so ist. Und fragst du 5 Handwerker und kriegst du 5 verschiedene Meinungen. Und insofern muss ich da jetzt gerade ein bisschen entkernen und unten erstmal alles rausräumen und so ein Verrinnungssystem wie in so ganz alten Villen.
Einfach zuschütten.
Kannst du nicht einfach zuschütten, das ist Bullshit, weil das dann zu schwer wird und dann halten das die Mauern nicht aus. Das Problem ist ja auch so als Mädchen alleine stehst du da ja, hast ja auch keine Ahnung und dann musst du halt immer jemanden fragen und also wirklich 5 Leute, 5 Meinungen, das ist total, also das finde ich anstrengend insofern. Ist da gerade nicht so viel anders.
Okay. Aber vor allem, die du ja trocken gefallen bist in den letzten Jahren und kein Wasser mehr hattest, jetzt hast du plötzlich das Grundwasser wieder so.
Das Grundwasser wieder, wobei das im Brunnen sich eigentlich nicht so bemerkbar macht. Also jetzt, wo ich einen Wasseranschluss richtig habe, bin ich auch mal gespannt, was das kostet. Ich habe jetzt zum ersten Mal Wasser abgelesen und hatte da, also ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, ich habe irgendwie, ich glaube, 120 Kubik abgelesen in einem Jahr. Das ist wohl ein wenig viel, so was ich gegoogelt habe. So der Durchschnittsverbrauch beim Single-Haushalt liegt wohl irgendwie so bei 50 Kubik in etwa. Haus ist immer ein bisschen mehr, da ist ja dann egal, wie viele Personen drin wohnen, aber es ist wohl trotzdem relativ viel. Jetzt bin ich mal gespannt, was Wasser eigentlich kostet. Was kostet Wasser? Also der André weiß es nicht, den habe ich schon gefragt. Micha, weißt du, was Wasser kostet?
Oh, ich weiß jetzt nicht mehr die Centpreise. Ich weiß nur, dass du ja auf die Wasserrechnung musst du noch dran denken, wird das Schmutzwasser nochmal draufgeschlagen.
Nee, das ist ja bei mir nicht. Nee, das ist ja, ich habe so eine 4-Kammer biologische Kläranlage.
Ach so.
Abwasser habe ich nicht. Ich habe nur Frischwasser. Aber es gibt
Da hast du schon mal Glück.
Gibt noch irgendeine Grundgebühr? Na, mal gucken. Mal sehen, was da kommt. Insofern, das beschäftigt mich gerade ein bisschen.
Alles klar. Ja. Da kommt man natürlich nicht dazu, Howard Carpendale zu hören. Oder
ja, doch, Howard Carpendale geht schon mal.
Das geht schon mal.
Cool. Okay. Ja, ich war auch mal bei einem Konzert bei Howard Carpendale. Mit meiner Mama zusammen und dachte, er hatte so das klassische Vorurteil. Dachte, naja, Howard Carpendale, eben lauter alte Frauen. Weit gefehlt. Junge Mädchen, Junggesellenabschiede und also eigentlich fast wie bei Roland Kaiser, das war ein richtiger Kult.
Ist das wollte ich fragen, wie bei Roland Kaiser hat man ja so ein bisschen die Zielgruppe, weil du gerade trocken gefallen hast, also so trocken gefallene Mädchen, so. Hast du ja ganz viele, die dann so. Ist das bei Howie ähnlich?
So. Es waren keine trocken gefallen, es waren viele wirklich junge Mädchen, deutlich jünger als ich, Anfang 20, die da richtig gefeiert haben und die richtig abgegangen sind.
Ja. Und ist das noch so, Howie, ich will ein Kind von dir? Oder ist
das ist jetzt auch schon wieder eine Weile, keine Ahnung, es war glaube ich vor 6-7 Jahren.
Alles klar.
Ach, guck mal, das Kleine könnte schon 6-7 Jahre alt sein, das Kind von Howard Carpendale.
Und wir wissen, wir haben ja von Michael Klein gelernt, dass er nie seinen Schal ins Publikum wirft, weil das ist immer derselbe oder der gleiche.
Oder hat da sehr viele von.
Ja, okay, alles klar. Ja, ich habe einen Streaming-Tipp vielleicht, bis 31. Januar noch verfügbar auf Netflix. Ich bin zufällig drüber gestolpert und zwar, haben wir nicht schon mal drüber gesprochen hier im Podcast? Ich weiß nicht, nicht mehr genau. Und zwar ein toller Film, eine wirklich schöne Komödie, eine tragisch-komische Romanze, möchte ich mal sagen, aus der Feder von Helmut Dietl, der war auch der Regisseur, also wirklich alte Schule, und zwar Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Baujahr 97, das Ding, und es ist wirklich, also das ist so die Vor-Schweighöfer-Generation. Ja, so in Sachen Komödien. Mhm. Und es ist wirklich Mario Adorf, der ganz junge Jan Josef Liefers, Götz George. Mhm. Götz George mit 56, 57 damals, unfassbar überzeugend. Gudrun Landgräbe, Heiner Lauterbach auch noch als relativ junger Typ. Also wirklich großartig und geht im Grunde genommen um den größten Bestseller aller Zeiten, den hat, wie heißt denn der Kröll mit Vornamen, der Schauspieler Kröll oder Kröll, wie heißt der Kröll? Ist das Sebastian? Bastian Kröll? Sagt euch das was?
Ja, ich weiß, ja, wie du meinst, aber ich komme also jetzt nicht drauf.
Das ist jedenfalls der Bestseller-Autor und 300 Millionen Mal verkauft dieses Buch weltweit und der soll jetzt verfilmt werden. Heiner Lauterbach ist der Produzent und jetzt versuchen die den davon zu überreden, dazu zu überreden, dass also diesen Autor, dass der seinen Filmvertrag unterschreibt. Und das alles spielt sich ab in einem italienischen Restaurant, nämlich namens Rossini. Der Restaurantchef, der Inhaber ist Mario Adorf, großartig gespielt. Veronika Ferres taucht dann noch auf. Die soll dann, also, ach so, dieser Bestseller heißt Lorelei und sie soll dann die Lorelei Beispiel und so. Also wirklich zum, also ne, ich sag mal nicht zum Totlachen, also ein anderer Humor als bei Schweighöfer, also oder der Generation Schweighöfer, sag ich mal, was dann etwas später kam, so Kein Ohrhasen und diese ganzen Sachen. Diese Filme sind schneller, da sind die Pointen vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Punkt. Das ist eher so epischer Humor. Also wer so ein bisschen Oldschool, ja, wer so ein bisschen Oldschool mag und so Humor auch zwischen den Zeilen und wirklich große Schauspielkunst, dem kann ich Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief, sehr empfehlen bei Netflix, kostenlos bis 31.01. Du findest den nicht gut?
Schrecklich.
Ehrlich, das ist toll.
Ich habe den, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen, ja? Und dachte jedes Mal, was machen die da und warum?
Warum guckst du denn das dritte Mal, wenn du den nicht magst? Ich habe
irgendwie so mitgeguckt. So.
Okay.
Keine Ahnung. Und selbst auf einer Party irgendwie haben wir den mal geschaut. Und ich dachte, klar, du kennst halt so die Schauspieler und denkst immer, der und der und der. Aber prinzipiell schrecklicher Film.
Da muss man sich drauf einlassen. Ja. Oh, da gehen die Meinungen auseinander. Ja. Vielleicht bildet ihr euch ja selbst eine Meinung. Ja? Guckt euch das an, ihr könnt ja den Ton wegdrehen und dazu Howard Carpenter hören. Gebt uns mal ein Feedback. Micha, wie ist es bei dir? Hast du irgendeinen Tipp?
Ich habe jetzt ein Riesenproblem. Ich habe 2 Tipps theoretisch. Ja. Das eine ist aber, und ich wollte nicht, weißt du, hier alte weiße Männer erzählen von früher. Ich wollte nicht noch ein ältere Geschichte nehmen, als du schon hast. Damit ist das eine raus. Und das zweite ist auch ausgerechnet Netflix, ist aber neuer. Ja. So, und jetzt könnt ihr euch entscheiden, was davon möchtet ihr haben.
Komm, mach beides.
Mach beides, Micha, komm.
Also dann fange ich mal an mit was Neuerem. Mhm. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal das kurz mal erzählt hatte, aber jetzt gibt es die neueste Staffel, die dritte Staffel, und zwar auch bei Netflix, Joint Venture. Das ist eine französische Serie, die handelt von einer Familie aus Paris, haben eigentlich ein Fleischerei-Fachgeschäft.
Mhm, hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Ich erinnere
genau,
mich.
Genau, Und der Sohnemann kommt auf die Idee, weil er so wenig Erfolg hat im Job. Es soll wohl angeblich, es gibt Gerüchte, in Frankreich soll das Cannabis freigegeben werden. Also im Prinzip das, was jetzt hier in Deutschland dieses Jahr passiert, ist dann in Frankreich aber trotzdem noch nicht passiert. Aber in dieser Serie hören sie die Gerüchte und er kommt auf die Idee, ach, das wäre dann das Mega-Geschäft, wenn man in dieses Geschäft einsteigt, nämlich Cannabis herzustellen und zu verkaufen. Und der baut dann das tatsächlich an. Es stellt sich heraus, dass die Oma das beste Händchen dafür hat und da nämlich so richtig Pasta draus macht, mit Gras drin und so weiter. Und es wird ein Riesengeschäft. Sie werden allerdings Opfer ihres eigenen Erfolgs. Das zieht sich dann so in die zweite Staffel hinein, dass plötzlich nämlich die ganzen Mafiosi dahinter kommen, dass deren Gras viel besser ist als das von den anderen. Und jetzt die dritte Staffel setzt nochmal eins drauf, weil sie werden nämlich dann entführt und sollen für die Mafia das Ganze herstellen, werden in einem Kloster gefangen gehalten und versuchen da auszubrechen und was weiß ich. Und es wird immer abstruser von Mal zu Mal. Und ich habe echt Probleme gehabt, jetzt in der dritten Staffel wieder reinzukommen.
Heißt wie, Micha?
Joint Venture.
Joint Venture, okay.
Joint Venture, also klar. Joint von der Joint und Venture.
Läuft auf Netflix.
Auf Netflix. Ja. Serie heißt übrigens lustigerweise in jedem Land anders, weil die immer den Titel wieder angepasst haben. So, und jetzt, es war wirklich so, dass ich dachte, ach, guck mal rein. Und bei der ersten Folge habe ich dann wieder gedacht in der dritten Staffel, ach nee, das ist ein bisschen abgedreht und abstrus. Es sind auch ganz viel, es wird gelabert, es ist ganz viel Blödsinn drin und so weiter. Aber so manchmal hat man das ja, dass man sagt, ach, man möchte mal was total Groteskes, Bescheuertes gucken. Und da muss ich jetzt sagen, das setzt noch mal eins drauf. Also, wer es noch gar nicht gesehen hat, natürlich von vorne anfangen und es wird immer bekloppter.
Ja. Ja. So, was war das andere? Joint Venture?
So, Joint Venture, Netflix. Das andere ist noch älter als alles, was du, André, hier dauernd immer vorstellst.
Was heißt denn, ich dauernd immer vorstelle? Hallo? Ich habe zum Beispiel versäumt zu erwähnen, dass Audrey Hepburn bzw. Frühstück bei Tiffany in dieser Woche irgendein Jubiläum hatte. Ich glaube, 60. 70. oder so. Hätte ich ja auch darüber reden können. Nein, macht er nicht. Ja. Also, okay, ja, bitte.
Siehst du?
Älterer Film.
Na, aber du tendierst ja gerne mal zu Filmen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wo man sagt, ach, guck mal, kann man sich aber nochmal angucken. Und meistens habe ich dann das Problem, wenn ich da reingucke, denke ich immer, oh ja, es ist aber wirklich sehr alt. Mhm. Ja, es zieht sich ein bisschen. So, wir sind jetzt noch älter geworden in letzter Zeit. Wir kamen irgendwann über ARD One, über die Mediathek drauf, weil die so alte Theaterstücke von Trude Herr drin hatten. Das ist ja, also gerade Köln, alte Heimat, ja, so, Neandertal, da hat man so ein gewisses Faible dafür und das war großartig. Da haben wir so ein, zwei Dinger von gesehen und das ist natürlich schon aus der Zeit gefallen. Das war Anfang der 90er und so. Aber jetzt haben wir gesagt, ach komm, wir machen mal für uns zu Hause schön Theaterabend und haben dann so einmal die Woche angefangen, uns irgend so ein altes Theaterstück anzugucken. So gerne Boulevardtheater. Da war dann Milovic mit dabei. Das war eher nicht so toll. Mhm. Aber absolutes Highlight war jetzt letzte Woche Pension Schöller. Mhm. Die gibt's auch in einer DDR-Verfilmung mit Köfer. Die gibt's in verschiedensten Varianten aus den 50er, 60er Jahren. Wir haben jetzt die geguckt von 1980 mit Harald Junke. Mhm. Und jetzt alle, die älter als 30 sind, wir haben da vielleicht ein bisschen Spaß dran. Günther Pfitzmann, Brigitte Mira ist dabei. Ralf Wolter, das ist der früher in den Old Shatterhand-Filmen und so weiter mitgespielt hat. Und da, also die ganze alte Garde und Pension Schöller handelt halt davon, dass ein reicher Onkel als Investor einsteigen möchte und möchte eine Irrenanstalt aufmachen. Und sein Neffe sagt dann, ja gut, dann kannst du dir das mal angucken. Und er führt ihn dann, weil sie eben keine Connections zu Irrenanstalten haben, in die Pension Schöller, wo eigentlich ganz normale Menschen abgestiegen sind. Aber die sind alle ein bisschen komisch. Ein alter General, der nur noch in Kriegszeiten lebt. Und so weiter und so fort. Und er hält halt alle in dieser Pension für bekloppt, weil sie es auch so ein bisschen sind. Und das, also so typisch Boulevardtheater, Tür links auf, Tür links zu, ja, Tür rechts auf und so weiter, alle hin und her und raus und rein. Und das eben mit Harald Junke und Co. Es ist natürlich alte Bildqualität, ne? 1980, wir haben es auf DVD bekommen irgendwo. Aber es ist noch so schnell, es hat dieses Tempo, dass man sich heute das noch angucken kann.
Das war großartig. Was für ein Keller.
Ja,
Christine sitzt hier und versteht die Welt nicht mehr. Ja. Okay, wie Pension Schöller. Ja?
Also. Pension Schöller.
Pension genau. Schöller. Na, da haben wir doch wieder ein paar Tipps hier zusammengetragen. Sehr schön.
Vielleicht, ich freue mich drauf, wenn es dann wieder losgeht, wenn man mal wieder richtig unbeschwert ins Theater gehen kann. Also vielleicht wirklich mal so leichte Kost hätte ich jetzt
es
total Lust
wird
drauf.
Ja, jetzt langsam locker. Ja. So, wir kommen mal
da
zur Fragerunde.
So ein Krabbel die Wand nuff. Fällt mir dabei jetzt.
Ja,
so krabbel die Wand noch.
Das war doch Schnaps. Schnaps. Ja. Ich hatte übrigens gestern Abend diesen Löffeleierlikör.
Und wir haben es wieder nicht geschafft, zu Sissi jedes Mal, wenn es hieß, Franzl, aufzustehen und zu sagen, Eure Majestät, oder wie sagt man? Ja. Königliche Hoheit und dann zack, ein Grappa.
Hochlebe Ihre Majestät,
haben wir
die Kaiserin.
Nicht, haben wir leider nicht geschafft. Ja. Ein Obstler trinken wir, da trinken wir kein Grappa, ein Obstler. So, wir kommen mal zur Fragerunde. Die Fragerunde, die darüber entscheidet, wer heute den gespielten Witz kredenzen muss. Christi, was hast du denn für eine Frage?
Seid ihr vorbereitet?
Wir sind wie vorbereitet. Hm? Nee, ich bin nicht vorbereitet. Ne? Ich habe keinen.
Du hast keinen Witz?
Na, weil ich auch immer gewinne, weil ich auch immer die Frage. Also wer die Frage falsch beantwortet, der muss ja
erzählen. Du hast keinen Witz?
Und ich habe keinen Witz. Hatte ich nicht letzte Woche erzählt? Ich glaube, letzte Woche habe ich gewonnen und trotzdem einen erzählt. Oder was anderes?
Ich glaube, es war wieder andersrum.
Okay. Wenn nicht, muss ich mal gucken ja nach dem Abreißkalender, den du uns geschickt hast.
Ja, okay, gut. Aber
die Witze draußen, ja.
Konzentriert euch bitte. Hm? Und zwar, es geht um die gemeine Wanderratte.
Ja.
Ja, die gemeine Wanderratte. Aha. Ne? Also Nagetier, wisst ihr?
Nee, nicht die, die ich im Garten ausrotte, sondern Wanderratte. Die zieht umher.
Genau, die eben auch gerne mal zur Plage werden, weil die vermehren sich wie Hulle. So ein Wander...
Was
ein?
Wisst ihr, was ich gesehen habe?
Oh Gott, was denn?
Departed unter Feinden. Kennt er den? Kennt er den Film?
Ach, das ist schon wieder ein Film.
Ach, großartig mit. Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Wer spielt
den? Leonardo DiCaprio.
Leo DiCaprio. Dann der andere, der hier bei Ocean 7. Ja, wie heißt denn der?
Ocean. George Clooney.
Was? Nee, nicht George Clooney. Der Junge.
Ocean 11 fängt es mit an. Sieben gibt es, glaube ich, nicht.
Hier die Familie wird geschrumpft. Also hier, wie heißt denn der?
Was hat das alles mit der Ratte zu tun?
Was sage ich dir gleich? Ah, wie heißt denn der? Wie heißt denn der Schauspieler? Warte, was hat er noch gespielt? The Bourne Identity. Wie heißt The Bourne?
Matt Damon.
Matt Damon, Leo DiCaprio. Ganz viele bekannte Gesichter, die dort mitspielen. Und natürlich, wie heißt er?
Sag mal.
Wie heißt der Schein? Wie heißt der? Der Schein, den Hotel.
Es ist so schön, dass du überhaupt gar keinen Hexen, Namen weißt und wir hier alles zusammentragen. Du meinst Jack Nicholson.
Jack Nicholson. Ich bin
wie so ein Verwirrter.
Der heißt auch nicht Schein, der heißt Scheinin.
Und Departed unter Feinden, da geht es doch darum, dass da irgendwie jemand eingeschleust wird bei der Mafia und wiederum die Mafia wieder jemanden bei der Polizei eingeschleust hat und die lernen sich dann kennen, die treffen sich und so weiter. Höchst verwirrend und da geht es eben jeweils um eine Ratte. Also das heißt, bei der Polizei ist eine Ratte, ne? Eingeschleust von der Mafia, ja. Und bei der Mafia ist eine Ratte eingeschleust von der Polizei. Zwei Jungs, die quasi zur gleichen Zeit ausgebildet wurden, eben mit Damon und Leo DiCaprio. Und wirklich großes Kino, auch episches Kino, schön erzählt. Ganz berühmter Regisseur. Oh, wie heißt er?
Wie heißt er?
Okay. Scorsese ist, glaube ich. Ich glaube, Martin Scorsese. Ja, war das der? Ja, ich meine ja. Und zum Schluss, siehst du, wirklich sind alle tot zum Schluss. Ich kann schon mal spoilern, tut mir leid jetzt. Zum Schluss sind alle tot, ja. Und dann siehst du so übers Balkongeländer, siehst du, oder über das Geländer der Terrasse, siehst du dann so eine Ratte rennen, weil sie eben quasi immer um Ratten ging. Ja, ja, genau. Martin Scorsese's Departed, unter Feinden. Großer, großer Film.
Brauche ich jetzt auch nicht mehr gucken, ich weiß schon, wie er
ausgeht. Ja, weiß schon, wie er ausgeht, ja, leider. Alle dort.
So. Okay, also die Wanderratte. Es geht jetzt einfach um das Tier, das Nagetier. Hm?
Wie heißt die? Ist das die eine, die damals, weißt du, hier, die hat auch die Ratte, die war da in dem Film?
Ja, wie heißt er denn? Wie heißt
das war doch der große Bestseller.
Das war die eine Ratte, die hat auch mit der anderen Ratte da gespielt.
Das war doch auch ein Buchbestseller. Die Wanderhure war das, nicht die Wanderratte.
Also nein, jetzt geht es um die Wanderratte. Ja, die Wanderratte. Das Nagetier aus der Familie der Langschwanzmäuse.
Aha.
Und was ich noch sagen wollte, die vermehren sich wie Hulle, deshalb wären Ratten eben auch gerne mal zur Plage. So ein Rattenweibchen, also ein Wanderrattenweibchen, wird nämlich bis zu 6-mal pro Jahr, kann die werfen und dann jeweils auch etwa 8 Junge.
Kennt ihr Bad Boys?
Was?
Kennt ihr Bad Boys? Na, hier, da gibt es ja auch zwei Teile mit dem, wie heißt er?
Wie heißt
er? Will Smith und dem anderen. Kennt ihr das, Bad Boys? Micha, bist du noch da?
Ich bin ein Namen verwirrt.
Gibt's jetzt auch 2 oder 3 Teile. Und pass auf, da kommen die irgendwann in das Haus von dem Mafia-Boss, der dort eben Drogen verkauft und so weiter und wirklich Millionen und Millionen in seinem Keller lagert. So geheimer Kellergang irgendwie so unter der Villa. Und die haben das Problem haben die übrigens im echten Leben auch gehabt. Ich habe mal gelesen, dass der Escobar, der hatte auch so viel Bargeld irgendwie bei sich auf dem Grundstück so rumliegen, da in seinen Kellergewölben, der hat irgendwie im Jahr 100 Millionen oder so verloren, weil die Ratten das Geld zerstört haben. Ja, weil die Ratten dort in den Gängen, wo die das versteckt haben, haben sie das einfach aufgenagt, einfach aufgefressen am Ende, so Ratten. Und da hat er ganz, ganz viel Geld verloren dadurch. Und so ist das in dem Film auch, Bad Boys. Verkleiden sich Will Smith und der andere, der Dingster, ja, die verkleiden sich dann, also die geben sich als, wie heißen die? Ja, na?
Nicht Nager.
Die Bekämpfer, ja.
Schädlingsbekämpfer.
Dann gehen die in den Keller runter und dann sehen die, wie die Ratten dort poppen. Das ist so lustig. Und da sagt, ja, guck mal, die machen es in der Missionarstellung. Sehr großartig, großartige Szene. Eine der größten filmischen Inspirationen, die mir hier untergekommen ist.
Bad Boys
mit Will Smith und dem anderen. Mit poppenden Ratten im Keller beim Mafia-Boss. So, ja, ich wollte aber nicht abschweifen, Entschuldigung.
Es ist manchmal nicht...
Ja.
Gut. Hallo, würdest du das bitte nicht hier immer auf alle beziehen?
Also Wanderratten, ich sage jetzt einfach nicht mehr, ich stelle einfach die Frage.
Ja.
Also 8 Kinderprobe und 8-mal, 6-mal im Jahr.
6-mal pro Jahr, also alle 2 Monate.
6-mal 8, 40.
Loswerfen und bis zu 8 Jungen. Und deshalb kannst du ja jetzt multiplizieren. Also deshalb werden die eben auch schnell mal zur Plage, diese Ratten. Aber wie auch immer. Also Wanderratten können, es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten. A, riechen, ob ein Artgenosse hungrig ist. Wanderratten, B, benutzen oft kleine Stöcke als Gehhilfe. Oder C, Wanderratten tauschen Kieselsteine gegen Gefallen ein.
C.
Nee. Doch. Nee, das glaube ich, glaub ich auf gar keinen Fall. Ob der andere Hunger hat, glaube ich ja, auf jeden Fall. Das mit dem Stöckchen könnte ich mir auch gut vorstellen. Wir haben ja so kleine Füßchen und Krallchen, dass die das irgendwie so... Ja, weil die sich nicht schmutzig machen wollen im Kanal, gehen die auf den Stäbchen. Also A oder Z, aber A ist mir fast zu, wie würde ich sagen, garantiert können die das. Ich nehme mal B, also das mit dem Stöckchen.
Wandmacher mit dem Stöckchen als Gehilfe.
Ein kleines Stöckchen,
ich sag mal, als Gehilfe. Ich sag C, weil ich glaube, Ratten sind, also gerade Wanderratten sind korrupt. Und dann haben die so ihre Kieselsteinchen und so sagen die hier, wenn du mir den Bissen abgibst, kriegst du 3 Kieselsteinchen. Oder hier, wenn du dem Paul hier das Stück Fleisch wegnimmst und mir bringst, kriegst du 4 Kieselsteinchen. Ich glaube doch, ja, so wie ich die kenne, sind die korrupt und handeln mit Kieselsteinen. Also ich glaube, dass das C ist.
Mhm. Aber was für einen Wert hätten die Kieselsteine dann für Sie? Was machen Sie damit? Sind ja auch Kieselsteine findest du
überall. Dann, die Kieselsteine benutzen dann die Fitnesswanderratten, weil die, dadurch werden die ja schwerer. Ne? Die nehmen die dann mit und das ist dann halt, bringt dann wieder mehr Ausdauer und bringt dann dadurch auch wieder mehr Fress- und Jagderfolge mit sich und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass die Kieselsteine durchaus eine Währung sind, die auch zählt bei Wanderratten, ja.
Und alle, die mit dem Stöckchen rumlaufen, das sind alles Sportunfälle bei den Wanderratten.
Genau. Aber ich glaube nicht, dass die einen Gehstock benutzen. Ne.
Also wenn der André sich auf C legt, ich möchte A oder B nehmen.
Nee, gibt's nicht. Nee.
Ich nehme jetzt B. C. So. Also Wanderratten, kleine Stöcker als Gehilfe und du nimmst die Kieselsteine, die sie eintauschen. Ja. Die Wanderratten, ein Nagetier aus der Familie der Langschwanzmäuse, ich sag's nochmal. Und Wanderratten können riechen, ob ein Artgenosse hungrig ist.
Ach, das ist doch viel zu langweilig.
Jetzt mal ehrlich, welches Nagetier nimmt denn ein kleines Stöckchen als Gehhilfe? Und das mit den Kieselsteinen, das sind die Otter, das hast du verwechselt. Ja, Otter haben nämlich in ihrem Bauchfett haben die so kleine Taschen. Und Otter haben wohl, das hat man beobachtet, haben so Lieblingskieselsteine, so kleine Handschmeichler, die sie immer so hin und her drehen und die dann so in ihre Bauchfetttaschen stecken. Das sind also Otter. Wanderratten können einfach riechen, ob ein Artgenosse hungrig ist.
So, ja. Okay. Das heißt,
ich zeige denen das mal mit den Stöckchen. Ja. Sobald die es einmal gesehen haben, machen die das alle demnächst.
Heißt im Klartext.
So, das heißt, Christine muss einen Witz erzählen.
Nein, richtig, ihr natürlich, müsst einen Witz
wenn du
erzählen.
Verlierst.
Ach, Quatsch, ich habe keinen Witz.
Ja, dann muss der Micha. Ja, also Micha hat verloren. Ja.
Es geht immer auf mich hier. Ist euch das schon mal aufgefallen?
Du warst.
Ja, ich finde, mit meinen Kieselsteinen war ich näher dran als die Gehhilfe. Die Gehhilfe ist ja eine völlig absurde.
Das ist überhaupt das ist doch nicht, du musst dir nicht wie so eine Wanderratte mit dem Beutelchen auf dem Rücken und dem Stöckchen ein Wandersmann vorstellen, sondern dass die in die kleinen Füßchen nehmen und zum Beispiel, wenn da irgendwo ein bisschen was schlammig ist oder sowas oder ein bisschen Dreck, dass die mit den Stöckchen so über was drüber gehen können.
So wie so Nordic Walking Stöcke.
Ich wollte es nicht so sagen, weil das.
Also bei mir, wo ich wohne, ja so ein bisschen außerhalb im Wald, diese Nordic Walking Gruppen. Mhm. Ich denke ja immer, was machen die denn da? Warum zur Hölle haben
Langlauf.
Die diese komischen Stöcke in der Hand? Nein, jetzt nicht, jetzt mal schneeunabhängig. Diese komischen Wanderstöcke. Also im Gebirge irgendwo erschließt sich mir das noch, ne, dass man da besser Halt hat. Aber jetzt einfach durch den Wald zu gehen mit so komischen Stöcken, manche benutzen die auch gar nicht, die halten die einfach nur so. Denke ich immer, was macht ihr? Sieht seltsam aus.
Soll ich dir was dazu sagen?
Ja, das ist jemanden, wie bei Rauchern.
Zu verstehen, den du nicht verstehst, musst du erstmal ein paar Mal in seinen Mokassins
willst du jetzt ein Plädoyer
deswegen,
für Nordic Walking-Stöcke halten?
Besorg dir Stöcke und probier's mal aus.
Die rennen vielleicht. Ja damit auch am Strand lang. Ja. Ich war ja über den Jahreswechsel auf Fuerteventura auf dem Kanaren. Da rennen ja echt Oma und Opa am Strand mit diesen komischen Stöcken. Warum? Also ich meine, warum laufen die da nicht einfach nur lang? Warum brauchen die diese Stöcke dazu?
Das ist doch wie wenn du Jan Hofer bei RTL siehst. Warum hat er diese Karten in der Hand? Er guckt doch sowieso auf den Monitor und liest da alles ab. Damit man mit den Händen was zu tun hat. Und es sieht doch einfach nur doof aus, wenn du da rumläufst und mit den Armen schlackerst oder so. Dann ist doch viel geschickter, wenn du so einen Stock in der Hand hast.
Ja, ich glaube, so ein Trainer würde dir auch sagen, dass die Bewegungsabläufe andere sind und dass du eben automatisch die Arme anders bewegst und dass du damit, wahrscheinlich ist jetzt mal meine Vermutung, damit auch die Schultermuskulatur, die Armmuskulatur, Brustmuskulatur anders belastest, als wenn du die Arme einfach baumeln lässt beim Laufen. Also könnte ich mal vorstellen, dass das
unter den Programmen einen Nordic Walking Trainer. Ja, ich würde mich über eine Erklärung darüber mal sehr freuen, weil ich denke immer, was
machen die? Warum? Ja. Uschi Glas, habe ich gehört, da hat ihr Mann ihr das verboten, die Stöcke zu nehmen. Sie würde gerne mit den Stöcken durch den Wald laufen, weil sie das eben so als Training gut findet.
Ach, Uschi Glas.
Der Mann von Uschi Glas, ihr. Ach. Also, weil er sagt, das sieht so bescheuert aus, das darfst du nicht machen. Und deswegen nimmt sie immer Hanteln mit. Und dann macht sie währenddessen, läuft sie mit den Hanteln und sagt sie, und immer wenn er vorne weg ist und mich nicht sieht, dann macht sie nochmal extra starke Bewegungen, um noch mehr zu trainieren.
Ja, aber ich finde es halt auch mit diesen Stöcken, es macht halt leider immer gleich 10 Jahre älter, oder? Wenn man so sieht. Also selbst junge Leute sind ja da mal...
Die sind auch junge Menschen damit unterwegs. Ich finde, es sieht immer gleich albern aus, egal wie alt man
ist. Aber es gibt bestimmt eine interessante Begründung.
Ich bin darauf gespannt.
Ja, müssen wir uns merken, beim nächsten Mal müssen wir es aufklären. Jetzt kommt der gespielte Witz.
Aber habt ihr bei Olympia mal nur das Walken angeguckt, wie die laufen ohne Stöcke? Das sieht auch nicht so gut aus.
Was ist denn jetzt mit dem Witz?
Oh, Micha, darf ich mal einen borgen? Bitte, komm. Du hast bestimmt einen schönen.
Und du weißt, in diesen Zeiten, es gibt keine Zinsen, da kriege ich nichts für, wenn ich dir einen borge. Hatten wir den schon mit den gentechnisch veränderten Tomaten?
Nee, der ist gut, der klingt gut. Das klingt gut, das machen wir. Tomaten, ja, das ist gut.
Okay, dann Christ, jetzt sind heute ist die ganze Familie eingebunden.
Ja, okay.
Christine, du bist eine Kundin.
Ich bin die Tomate. Nein, ich bin die Kundin.
Du bist eine Kundin im Supermarkt. Ja. So, und der andere ist der Verkäufer.
Ich bin der Kassierer, Kassierer oder?
Ja, Kassierer oder aber du bist in der Gemüseabteilung der da hin und her räumt und das faule Zeugs rausnimmt und wieder schön drapiert, das Licht einschaltet, damit alles nett aussieht. Ja. So, und Christine steht da unschlüssig als kritische Verbraucherin, guckt sich die Tomaten an und dann fragst du den Verkäufer, nämlich ob die denn wirklich so ganz bio und natürlich sei oder ob die gentechnisch verändert wäre. Und dann fragst du André, warum sie das denn wissen möchte.
Ja, und welche Rolle spielst du dabei?
Ich bin der Erzähler im Hintergrund.
Ach, du bist der Erzähler im Hintergrund. Okay, also warte nochmal. Also sie fragt, und ich soll fragen, warum sie das wissen möchte.
Ihr seid, in einem Supermarkt ihres Vertrauens, in einem kleinen Städtchen Deutschlands am Rande der Zivilisation. Da begab es sich zu dieser Zeit, dass eine kritische Kundin in der Gemüse- und Obstabteilung unschlüssig durch die Regale streifte.
Ich streife jetzt auch, ja Mensch.
Ihr Blick manifestierte sich auf einer roten Paradeiserfrucht, wie der Österreicher sagen würde.
Erstmal ein Stoffbeutelchen. Weil ich muss ja meine Tomaten...
Richtig, genau.
Den guten Gemüsebeutel, den habe ich in meinem Rucksack natürlich auch gleich dabei. So.
Begab es sich, wie der nun folgt.
Ach so, entschuldigen Sie, darf ich da... Ich hätte da mal eine Frage. Entschuldigung.
Diese Tomaten hier,
sind die denn auch wirklich bio? Also sind das die guten Tomaten? Weil der Preis ist ja schon ganz... Also ist das bio oder sind die gentechnisch irgendwie verändert?
Also wenn du mir so kommst, dann geh doch zu Netto.
Nee, also, ich bin doch bei Netto. So.
Ja. Also diese Tomate, junge Frau, muss ich Ihnen sagen, die haben wir frisch exportiert aus Südafrika. Die Geschichte hinter dieser Tomate ist eine ganz einfache. Howard Carpendale, Sie kennen Howard Carpendale?
Ja, ja. Hello,
und mit dieser Tomate hat Howard Carpendale jahrelang am Strand Kugelstoßen trainiert. Ja. Das ist Bio-Tomate aus Südafrika, beste Qualität. Aber das ist doch
gentechnisch verändert. Also
nein,
ich meine, wenn
gar
die
nicht.
Die ganze Zeit Howard Carpendale, dann ist die doch, also... Ne?
Nein, sie ist lediglich ein bisschen stoßfester als andere Tomaten, okay, weil Kugelstoßfest. Aber
sagen Sie mal, warum reden Sie eigentlich über mich? Warum fragen Sie mich nicht und warum wollen Sie das eigentlich wissen?
Was? War das jetzt der Witz?
Also wenn Christine ihn versteht und du nicht, dann...
Wer fragt? Die Tomate?
Oh, ist das schön.
Was? Ich hab's nicht verstanden. Könnt ihr mir das mal erklären, bitte?
Der Klein war jetzt die Tomate.
Ach, der Klein war die Tomate.
Das ist mein Humor.
Aber wenn's sobald es um Obst oder um kleine Tiere geht, hat Christine bei den Witzen immer Spaß, ne?
Ja. Definitiv. Ja.
Nee, das ist okay. So. Ach, schön.
Alles klar, ich hätte ihn jetzt nicht verstanden, aber...
du gehst aber viel zu intellektuell ran.
Kenntnis, dass er offensichtlich sehr lustig war. Ja, vielen Dank für den Beitrag.
Ja, das ist intellektuelles Limbo-Tanz. Ach, schön.
Wir wünschen euch eine fabelhafte Woche. Gerne wieder einschalten. Morgen früh im Radio sind wir auch wieder zu hören. Und ansonsten kommende Woche hier wieder mit zu unserem kleinen Podcast. Und dann müssen wir haben doch irgendwas. Was hat man gesagt?
Nordic Walking.
Nordic Walking.
Wieso diese albernen Stöcke?
Ich bin völlig leer. Ich bin heute Nacht, ich bin wirklich früh um zwei bin ich wach geworden. Heute Nacht musste pullern, ja, bin aus dem Bett, bin aufgestanden, habe mich wieder hingelegt und habe irgendwie aus irgendeinem völlig unerfindlichen Grund darüber nachgedacht. Star Trek, ja, kennst du, ja, Star Trek. Und zwar gibt's doch da
der andere, der so Ohren hat.
Ja. Es gibt den berühmten Star Trek Film Next Generation und zwar mit William Shatner. Und mit Jean-Luc Picard, also was der Patrick Stewart ist, wo also beide Captains, beide Kapitäne, Jean-Luc Picard und auch der Captain Kirk quasi in einem Film gemeinsam auftreten und sich dann natürlich auch begegnen und treffen. Und da geht es um eine Geschichte, dass irgendwelche Auswanderer versuchen auf einen Planeten, es ist gar nicht richtig am Planeten, es ist so eine Art Zeitband, zu kommen, wo die absolute Glückseligkeit herrscht. Ja, also ein Zustand, wo du dann bis ans Ende deiner Tage für alle Ewigkeit absolute Glückseligkeit herrscht. Und dieser Zustand hat einen Namen, dieser Ort.
Ist das nicht der Nexus?
Es ist der Nexus. Und ich habe wirklich bis halb vier heute wachgelegen und wie heißt denn das? Ich wollte dann, habe ich dann immer gedacht, stehst du auf und googelst, nein, das musst du ja so einfach. Ich habe wirklich heute nach anderthalb Stunden überlegt und bin dann auch auf
ernsthaft?
Den Nexus gekommen. Ja, ernsthaft. So, ja, also völlig kaputt im Kopf. Ja.
Danke, dass du mich nicht angerufen hast und nachgefragt hast.
Ja, mache ich das nächste Mal. Der Nexus.
Weißt du,
ich weiß
bei Howard Carpendale, mit wem er wo, wie was. Dass ich jetzt auch den Nexus wusste, war mir auch nicht bewusst.
Ja, der ideale Ort, der Nexus. Ja. Okay. Auch kommende Woche der ideale Ort, mal einen richtig guten Podcast zu genießen. Ja, wir haben. Nein, wir müssen dreimal besser werden, sagt Robert Habeck. Und was machen wir jetzt mit dem Titel? Machen wir Hello Again oder?
Deine Spuren im Sand?
Deine Spuren im Sand.
Tiamo? Was hat er noch gehabt?
Tiamo, was hat denn Howard Carpendale noch?
Wenn alles schläft. So, warte mal, größte Hits von Roland Kaiser. Bilder meines Lebens. Such mich in meinen Liedern. Nimm den nächsten Zug.
Eine
Schwäche.
Nee, das war doch der
andere. Ich will nicht die
das
war
ein anderer.
Wo sind
es
denn
fährt
wir?
Ein Zug nach Nürnberg. Ach, das ist ein anderer.
Mit mir allein als Passagier.
Naja, pass auf, dann lass uns doch deine Spuren im Sand.
Das schöne Mädchen von Seite 1.
Ist auch nicht schlecht.
Ich gebe mir selbst eine Party, war eines seiner ersten Lieder.
Hello again. Ja, wir müssen jetzt, ich bin immer noch hier auf Titelsuche.
Warte.
Was denn?
Fremde oder Freunde? Ist auch schön.
Oder Freunde.
Wie frei willst du sein?
Wie frei willst du sein? Darauf kommt es an.
Ich will den Morgen mit dir erleben.
No. Große Kunst. Ah. Ja, was machen wir jetzt? Wir machen Hello Again, oder?
Sie hatten Blumen in den Haaren.
Obwohl Hello Again so. Machen wir Tiamo?
Nee, das ist zopfig. Ich bin für Hello Again.
Hello Again.
Ja, komm,
okay.
Wir machen Hello Again.
Das wird jetzt Hello nicht besser. Again. Ja, Hello Again. Eine Hommage an Howard Carpendale, der Titel dieses Podcasts. Und dann bis demnächst.
Bis dann, tschüss.
Ja. Tschüss. Bleibt gesund.
Genau.
Tschüss.
Ciao.